Im ersten Quartal 2024 habe ich mein P2P-Portfolio auf 19 Plattformen und 393.000 Euro aufgestockt. In meinem Quartalsbericht werfen wir wie immer einen Blick auf die Plattform und mein Portfolio im Schnelldurchlauf sowie auch auf mein gesamtes Portfolio abseits der Peer-to-Peer-Kredite. Hier auf der Tonspur versuche ich das Ganze so kurz wie möglich zu halten. Wenn ihr weitere Details und alle News aus dem ersten Quartal möchtet, dann schaut einfach in den verschriftlichen Beitrag auf dem Blog, den ihr in den Shownotes findet. Und damit starten wir durch. Kommen wir zunächst zu meiner Portfolio-Performance im Gesamten. Das erste Quartal machte keinerlei Probleme und liegt mit 8,8% auf einem sehr guten Weg zu einem positiven Jahr. Allerdings haben wir auch noch 9 Monate vor uns und es kann noch verdammt viel passieren. Vor einigen Wochen gab es auch wieder ein Update zu meinem Portfolio abseits der Peer-to-Peer-Kredite. Falls ihr es interessiert, dann schau dort gerne mal rein. Ja, und die Spitze bilden erneut die Kryptowährungen ab und die machen da weiter, wo sie 2023 aufgehört haben und liegen bereits wieder plus 63,4% und damit so ziemlich uneinholbar vorne. Danach folgen auf Platz 2 meine Dividendenaktien, die just jetzt im März noch ein fulminantes Comeback geliefert haben und mit plus 5,5% eine ordentliche Performance ablieferten. Danach folgen meine CEFs, ETFs und sonstige Sammelanlagen, die Basis meines Portfolios, mit plus 4,2% und hierauf liegt 2024 auch mein absoluter Fokus. Die REITs sind dieses Mal nicht wie gewöhnlich das Schlusslicht, sondern mit plus 3,4% ebenfalls im Plus. Diese sind jedoch extrem zinsanfällig und die kommenden Zinsentwicklungen, die können hier noch viel verändern. Dann folgen erst die P2P-Kredite mit plus 2,4%. Es gab keine Ausfälle oder Katastrophen im ersten Quartal. Die Branche verläuft absolut ruhig. Und dann reporte ich auch meine Cash-Verzinsung ab sofort für euch. Also alles, was auf irgendwie verzinsten Konten liegt. Und diese liegt nach dem ersten Quartal auf Jahressicht bei plus 0,7%. Meine Cash-Reserve, die ist weiterhin voll und wurde nicht angerührt. Bei den Brokern Trade Republic 4% und Scalable Capital 2,6% wird diese verzinst. Und bei CapTrader hatte ich mir regelmäßig die T-Bills mit über 5% zugelegt. Ich habe jedoch meine Strategie hier aufgrund der hohen Handelsgebühren geändert und schichte diese Gelder nach und nach zu Wise um und die wiederum investieren in den BlackRock ICS US Treasury Fund. Und der Vorteil hier ist, dass Wise eine direkte Anbindung an CapTrader hat und das Geld innerhalb eines Tages zwischen den Konten transferiert werden kann und man fast keine Transaktionsgebühren hat. Gut, kommen wir damit zu den Peer-to-Peer-Krediten. Im ersten Quartal habe ich die Bondora Go & Grow Abzüge aus dem Quartal 4 2023 nachgeholt. Und daher ist der Anteil von Bondora Go & Grow in meinem Portfolio auf nun nur noch knapp 40% abgesunken. Im zweiten Quartal wird der Abbau weitergehen, jedoch wieder etwas verlangsamt. Zielkorridor sind weiterhin 10-20% für Bondora am gesamten P2P-Portfolio. Ein sichtbarer Neuzugang im Tortendiagramm ist zudem Nektaro, die zeitweise sogar noch höher gewichtet waren und von 0 auf direkt 5% gingen. Ich hatte hier sowohl Ende Dezember als auch im Januar lukrative Cashback-Aktionen mitgenommen. Die Gelder davon befinden sich derzeit aber wieder im Rücklauf. Das geht auch recht schnell. Mein Portfolio besteht zu 80% aus Konsumkrediten, zu 4% aus Geschäftskrediten, 11% Immobiliendarlehen, 4% Landwirtschaftskredite und 1% Prozessfinanzierung. Die Konsumkredite, die sind weiter die treibende Kraft, haben jedoch ganze 5% eingebüßt. Grund dafür ist vor allem die Hinzunahme von Fintown sowie der weitere Aufbau von Crowdpeer und Inrento. Mein Geld ist derzeit verteilt auf 7 unregulierte Plattformen und 13 regulierte Plattformen. Es hat sich also im ersten Quartal zugunsten der regulierten Plattformen verschoben. Konkreter Grund dafür ist, dass die Landwirtschaftsplattform Lande im Quartal 1 ihre ECSP-Lizenz bekommen hat und somit als reguliert geführt wird. Mein P2P-Portfolio stand zum Ende des ersten Quartals bei 393.866 Euro und 12 Cent. Das ist eine Steigerung von 2,99% gegenüber dem Vorquartal und der Anteil an meinem gesamten investierten Vermögen liegt bei 18,66%. Das P2P-Portfolio hat im ersten Quartal des Jahres also erneut einen neuen Höchststand erreicht und knapp 10.000 Euro zugelegt. Ich war sogar kurz schon mal über den 400.000 Euro, ein Meilenstein, welchen ich früher oder später nun erreichen werde. Für den weiteren Aufbau und auch um Cashtrack auf beliebten Plattformen zu umgehen, habe ich wie geplant die Plattform InDemo und Exia Funder offiziell ins Portfolio aufgenommen. Auch Nektaro ist als Überraschungskandidat nun mit im Portfolio, sowie Heavy Finance und Fintown. Abgesehen von Fintown sind alle Neuzugänge regulierte Finanzinstitute. Fintown ist als Ersatz für Ländermarket ins Portfolio gerutscht, wo ich das Investment nicht mehr fortführen werde. Alle Mittel von dort wurden 1:1 zu Fintown übertragen, plus einigen Neuinvestitionen. Über die genauen Gründe, wieso ich gleich 5 Plattformen im ersten Quartal aufgenommen habe, werde ich in den nächsten Wochen nochmal genaueres sagen. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meiner Aufstellung. Nach Erreichen der 400.000 Euro werde ich das Thema vermutlich auch erstmal etwas ruhiger angehen lassen. Es gibt portfolio-intern wirklich noch einiges zu optimieren und herauszuholen, sodass ein großartiger weiterer Aufbau wahrscheinlich erstmal nicht erfolgen wird. Zudem befinden sich auch schon einfach viele Plattformen in der Zinsauszahlphase, die ich ebenfalls nicht großartig weiter aufbauen werde. Die Erträge aus P2P-Krediten entwickeln sich hervorragend und ich konnte im Januar erstmals die 3.000 Euro überschreiten und im Februar habe ich diese aufgrund des verkürzten Monats nur fast verpasst. Der Grund dafür waren jedoch maßgeblich die beiden Cashback-Aktionen auf Nectaro. Der Trend wird sich also nicht halten können. Zudem sinken gerade auf vielen Plattformen die Zinsen, was ebenfalls nochmals einen negativen Impact auf die Erträge haben wird. 2024 ist aber weiter das Ziel, die 3.000 Euro monatlich nun nachhaltig zu brechen und zu stabilisieren. Ich habe auch neue Abschreibungen gestartet. Zum einen sehr alte Projekte auf Estate Guru von 2019 und 2020. Zum anderen schreibe ich die Ukraine-Kredite auf Debitum ab. Der Krieg, der entwickelt sich nicht gut und selbst wenn er irgendwann zu einem Ende kommt, ist ungewiss, wann man und ob man dieses Geld je wieder nutzen kann. Beide Abschreibungen werden mir dabei helfen, das Portfolio zu bereinigen und die Rendite korrekt und ehrlich zu halten. So gehen wir nun als nächstes meine P2P-Plattform mal der Größe nach durch. Starten tun wir damit wie immer mit Bondora. Die haben noch 40,55% in meinem Portfolio inne, was jedoch 9,43% weniger sind als noch im letzten Quartal. Derzeit liegen dort noch etwa 164.000 Euro verteilt auf 2 Konten. Mein großer Bondora Go & Grow Account hat also im letzten Quartal so viel Federn gelassen wie noch nie zuvor. Zum einen habe ich, wie eben schon erwähnt, die im Quartal 4 2023 aufgelaufenen Beträge nun abgezogen und auf andere P2P-Plattformen neu verteilt und meine monatliche Kapitalauszahlung ebenfalls von 2.000 Euro auf nun 3.000 Euro pro Monat angehoben. Geht die Auszahlung in diesem Tempo weiter, würde das Konto in circa 5 Jahren leer laufen, wobei das erstmal nicht geplant ist. Bondora soll nicht komplett aus meinem Portfolio verschwinden, aber ich sehe aktuell einfach bessere Möglichkeiten, mein Geld anzulegen. Und ich möchte meine bereits knapp 53.000 gezüchteten Schäfchen auch mal ins Trockene bringen und mein Capital at Risk auf Null fahren. Bondora hat große Pläne und will mehr und mehr zur Bank werden. Bei dieser Entwicklung möchte ich natürlich weiterhin dabei sein, aber so einen hohen Portfolioanteil, wie sie mal einst hatten, und zwar fast 80% im Jahre 2000, werden sie nie wieder bei mir bekommen. Ich habe zuletzt die Frage bekommen, wieso ich den Abbau so langsam vollziehe. Dies ist aber leicht beantwortet, denn größtenteils soll das Geld im P2P-Umfeld verbleiben. Alles auf einen Schlag abzuziehen, würde mich jedoch vor die unmögliche Herausforderung stellen, dieses wieder sinnvoll woanders anzulegen. Ich mache das daher lieber in kleinen Schritten, da ich auch keine Eile habe und das Unternehmen auch solide dasteht. Von den 6 Auszahlungen, die ich im ersten Quartal getätigt habe, sind 5 im P2P-Sektor geblieben, nur eine ging in Aktien. Damit kommen wir als nächstes zu Peerberry mit einem Anteil von 10,21% an meinem Portfolio und einem Portfoliostand von ca. 40.000 Euro. Hier gab es keine Veränderung zum Vorquartal. Ja, seit meinem Beginn auf der Plattform Peerberry im Jahr 2018 habe ich erstmals im Februar eine Auszahlung getätigt. Das werde ich von nun an monatlich tun, denn die P2P-Plattform hat ihr vorläufiges Ziel erreicht. Ich sollte damit einen stabilen monatlichen Cashflow von um die 400 Euro erreichen. Nachdem man Polen aus dem Gesamtportfolio entfernt hat, versucht man immer noch neue Bestwerte zu erreichen. Zwar stieg zuletzt die Kreditvergabe wieder leicht an, das ausstehende Portfolio befindet sich aber weiter überwiegend im Stagnationsmodus. Im März sah es nun erstmals wieder nach einer erkennbaren Steigerung aus. Ich denke, dass wir im nächsten oder spätestens im übernächsten Quartal weitere Steigerungen sehen werden. Dann haben wir RoboCash auf Platz 3 mit 5,15% und einem Portfolio von um die 20.000 Euro. Und auch hier gab es keinerlei Veränderungen gegenüber dem Vorquartal. Im Grunde läuft RoboCash wie ein Uhrwerk. Über 8.000 Euro Zinsen habe ich mittlerweile auf der P2P-Plattform kassiert und damit besteht bald die Hälfte meines dortigen Portfolios aus Zinsen. Einige Investoren in der Community klagen über CashTrack, aber ich habe damit so gut wie nie Probleme und vermute eher, dass es in diesem Fall an den Selektionen liegt oder am fehlenden Loyalty-Programm. Wenn ich derzeit einen Anlagenotstand hätte, würde ich wieder weitere Gelder auf RoboCash einzahlen. Es ist nach wie vor eine der stabilsten Plattformen in meinem Portfolio, die mir, ähnlich wie Peerberry, noch niemals großartige Sorgen gemacht hat und auf dessen Performance man sich verlassen kann. Dann kommen wir zu Mintos mit einem Portfolioanteil von 4,18%, nach Abschreibung wohlgemerkt, aber einem Portfoliostand mit den Anleihen zusammen von ca. 21.000 Euro. Die Plattform hat im letzten Quartal 8% zugelegt. Neben dem Aufbau der Plattform durch Zinsen habe ich auch etwas frisches Kapital im ersten Quartal hinzugefügt. Damit arbeite ich zum einen gegen den nun doch recht deutlichen Zinsverfall an und zum anderen erhöhe ich damit weiter meinen Cashflow. Denn im nächsten Quartal werde ich wieder in den Auszahlmodus zurückkehren und monatlich meine Zinsen von der Plattform abziehen, sofern sie mindestens 100 Euro erreichen. Ein bisschen erschreckend war zunächst die Entwicklung bei den Rückholungen, denn im ersten Quartal kam bei vielen Investoren und auch bei mir fast nichts mehr zurück. Der Schein trügt aber. Rückzahlungen der großen Fälle Finco und Capital Service, die laufen weiter und der Gerichtsprozess gegen Vovo wurde gestartet. Zudem scheinen die Forderungen gegen Quico und andere russische Kreditgeber gegen einen Abschlag in einigen Monaten verkauft zu werden. In der letzten Märzwoche konnten dann aber mit Finco Ukraine und Eleving Sambia gleich zwei Rückholungen vollständig bei mir abgeschlossen werden. Wir können hier 2024 also meiner Meinung nach noch einiges an News erwarten. Dann kommen wir zu Asset-Guru mit 4,36% in meinem P2P-Portfolio und ca. 17.000 investierten Euro. Plus 2,14% ging es hier nach oben. Und nicht, dass du verwirrt bist, nach den Abschreibungen stehen sie im Prinzip vor Mintos, rein auf das investierte Kapital bezogen, liegen sie jedoch dahinter, weswegen sie nur auf Platz 5 sind. Ja, und wie ihr ja vor kurzem gelesen habt, habe ich mich dazu entschieden, Asset-Guru auch 2024 in meinem Portfolio zu lassen. Aus Eigenmitteln weiter aufbauen werde ich sie jedoch nicht. Mein Plan ist, die 100 Euro Zinsen monatlich zu stabilisieren und die Plattform danach ebenfalls in die Ausschüttungsphase übergehen zu lassen. Momentan liege ich relativ knapp unter dieser Grenze. Das erste Quartal lief im Grunde nicht schlecht. In meinem eigenen Portfolio kamen nur zwei Ausfälle hinzu und die Ausfallquote ist konsequent weiter gesunken. Die Plattform-Performance im Gesamten ist 2024 aber bisher außerordentlich gut. Diese noch jungen Ergebnisse des Jahres bestätigen meine Entscheidung, das Investment auch 2024 fortzusetzen. Natürlich stehen noch all die Rückholungen aus, aber Ergebnisse hier sind lediglich in meinen Augen eine Frage der Zeit. Aktuell sehe ich noch weniger Grund für mich, das Investment auf Asset-Guru in Frage zu stellen, als noch zu Anfang des Jahres. Auch nicht in Frage steht Twino auf unserem Platz 6 mit 3,83% am P2P-Portfolio und hier ging es 1,75% im letzten Quartal nach oben. Ja, bei Twino haben sich einige Investoren Sorgen gemacht, dass es in Polen Probleme geben könnte. Offensichtlich ist das aber nicht eingetreten und die Plattform sammelt fleißig weiter Gelder ein. Und wie schon in einigen News-Episoden erklärt, fällt der Twino-Kreditgeber in Polen nicht unter die neuen Regulierungsbeschränkungen aufgrund der gehaltenen Lizenz. Dennoch kann die Regulierung einer Plattform immer einen Strich durch die Rechnung machen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ein bisschen schade finde ich, dass Twino im ersten Quartal scheinbar stillschweigend die Zinsen länderübergreifend auf 12% gesetzt hat. Mein eigenes Portfolio läuft jedoch weiter gut und befindet sich seit Jahren in der Ausschüttungsphase. Und 8.500 Euro von den ausstehenden ca. 15.000 Euro sind bereits wieder auf mein Konto zurückgeflossen. Nicht mehr lange also und auch auf Twino arbeiten nur noch meine Zinsen für mich. Dann geht's als nächstes zu Esketit, unser Platz 7, mit 3,6% am P2P-Portfolio. Ca. 14.000 investierten Euro und einer Steigerung von 1,13% gegenüber dem Vorquartal. Auch diese Plattform ist wie geplant im ersten Quartal in die Ausschüttungsphase übergegangen und ich habe kaum noch Geldmittel mehr zur Plattform hinzugefügt. Ich habe versucht, in den neuen Kreditgeber zu investieren, da ich das Konzept der NPLs, also der Non-Performing Loans oder ausgefallenen Kredite, extrem spannend finde, aber habe so gut wie keine Kredite bekommen. Aber ein bisschen was konnte ich dann zumindest über den Zweitmarkt einsammeln. Bei den neuen Music Royalties gibt es bisher noch keine Probleme, jedoch laufen diese auch noch einige Monate und sind auch endfällig. Was aber vor allem an Esketit nervt, das ist das aktuell niedrige Angebot. Im ersten Quartal Kredite unterzubringen, das war wirklich eine Herausforderung, weshalb auch meine Zinsen leider wieder unter die 100 Euro gefallen sind. Nach meinem Regelwerk also muss ich die Plattform daher weiter aufbauen und hoffe erstmal, dass sich die Situation wieder bessert, beziehungsweise dass ich auch mit weniger Geld die 100 Euro stabilisieren kann. Das Thema Jordanien ist ebenfalls weiter schwierig. Nachdem ich meinen recht großen Portfolioanteil hier komplett auf Null gefahren hatte, habe ich nun die automatische Jordanien-Strategie von Esketit wieder in einem sehr geringen Maße aktiviert, dessen Verlust mir im Zweifel nicht wehtun würde. Aus meiner Sicht ist das vertretbar, da diese Strategie die Möglichkeit des Sofortausstiegs bietet. Ob dieser im Falle schlechter Nachrichten aus Jordanien funktioniert, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Dann geht zu unserem Platz 8, Via Invest, mit 3,49% am P2P-Portfolio, 14.000 investierten Euro und einer Steigerung von 3,98% im ersten Quartal. Auch bei Via Invest gab es im Grunde keine Auffälligkeiten. Die Zinszahlungen in meinem eigenen Portfolio haben sich wieder stabilisiert und im Quartal 2 kann die Plattform damit wieder in die Ausschüttungsphase übergehen. Die Kreditvergabe in Polen, die wurde wie geplant eingestellt. Wie schon vermutet, hat das jedoch auf die Angebotssituation auf der Plattform keinerlei Einfluss gehabt. Es gibt weiterhin genug Kredite und die Zinsen sind ebenfalls konkurrenzfähig. Einzig das Thema Credit Lines ist noch nicht abgeschlossen, aber auch hier gab es weitere Fortschritte. In meinem eigenen Portfolio sind diese weiter deutlich gesunken von 1.100 auf nun nur noch 662 Euro und sollten wohl bald ihren Abschluss finden. Spannender in meinem Portfolio sind weiter die Geschäftskredite, die ebenfalls hoffentlich bald ihren Abschluss finden, damit sie aus der Bilanz kommen, aber auch hier gab es deutlich Fortschritte. Ein großer Teil wurde hier letzte Woche noch abgelöst und befindet sich jetzt in den Payments in Process, die ich dann hoffentlich wieder in neue Asset-Backed Securities schnell investieren kann. Da kommt Debitum auf unseren Platz 9 mit 3,21% am P2P-Portfolio, 12.800 investierten Euro und einer Steigerung von 11,21% im ersten Quartal. Debitum kriegt in der Community wieder Beachtung, das ist kein Wunder, bekam man doch im ersten Quartal ohne Probleme 14,5% Kredite auf den Primärmarkt und das vermittelte Kreditvolumen der Plattform stieg im ersten Quartal auf über 85 Millionen Euro. Auch ich habe weitere Gelder aufgestockt und die monatlichen Zinseinnahmen der Plattform steigen nun spürbar an. Der Krieg in der Ukraine, der sieht derweil nicht gut aus. Ich habe daher, wie eben schon erwähnt, im Februar angefangen, die Gelder abzuschreiben und das Portfolio zu bereinigen. Ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zeit bzw. einem negativen Kriegsverlauf unsere Gelder so schnell wiedersehen werden. Aber dennoch muss man sagen, dieser Ausfall ist natürlich nicht Debitum anzulasten, weshalb ich insgesamt optimistisch für die Plattform bin. Dann kommen wir auf unseren Platz 10 zu Income Marketplace, 3,16% an meinem P2P-Portfolio, 12.600 investierten Euro und einer Steigerung zum Vorquartal von 3,4%. Und im ersten Quartal konnte Income mit der erfolgreichen Rückzahlung der ausstehenden Gelder von Vivus einen Erfolg feiern. Die restlichen Probleme, also ClickCash und Juancho de Presta, sind im Grunde kaum noch erwähnenswert und werden sich ebenfalls mit der Zeit lösen. Dennoch nervt mich die Plattform mehr als die meisten anderen. Der Autoinvest, der arbeitet nicht wirklich, die Seite ist quälend langsam und man muss ständig manuell investieren, was aber zuletzt etwas einfacher geworden ist. Klar, 13-15% Kredite von ETF und Danarupia, die sind beliebt. Einzig die besicherten HOVI und die neuen Current Kredite mit 10%, die liegen oft im Markt wie Blei. Was Income fehlt, das ist eigentlich ein richtig großer Kreditgeber, der ordentlich Volumen auf die Plattform bringt. Im aktuellen Zustand macht es für mich momentan keinen Sinn, hier in größerem Maße aufzustocken und daher lasse ich mir weiterhin monatlich meine Zinsen auszahlen. Dann geht's als nächstes zu unserem Platz 11 und das ist Lande. Ungefähr 12.600 Euro auf der hohen Kante und einem Anteil von 3,15% am P2P-Portfolio. 14,02% konnten hier im letzten Quartal zugelegt werden. Und Lande befindet sich seit dem letzten Quartal wirklich im Umbruch und es wird an der Plattform gewerkelt wie schon lange nicht mehr und Stück für Stück schafft man neue Meilensteine. Die Regulierung ist abgehakt, die noch offenen IT-Probleme sollten mit Ende des ersten Quartals behoben sein und es wird ein stärkerer Fokus auf die Einhaltung der Zahlungsfristen gelegt. Die derzeitige Mühe ist für mich ein Zeichen, dass man auf einem guten Weg ist, weshalb ich mein Portfolio auch weiter aufgestockt habe. Dieser Aufbau, der wird auch noch im zweiten Quartal weitergehen. Danach sollte Lande soweit sein, auch hier in die Ertragsphase umzuschalten und erste Zinsen aufs Konto zu buchen. Ein bisschen Sorgen macht mir die zeitnahe Abarbeitung der Rückholung. Zwar konnte man hier schon Erfolge vorweisen in der Vergangenheit, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob nicht die schiere Masse an Ausfällen durch das härtere Durchgreifen zu Problemen bei den erforderlichen Ressourcen führen könnte. Aber das werden wohl die nächsten Monate und Jahre zeigen. Dann kommt auf unserem Platz 11 nun eine neue Plattform und zwar Nectaro. Momentan habe ich hier ca. 11.700 Euro investiert und die Plattform wird für viele Leser dieses Blogs wohl eine große Überraschung sein. Eine neue Plattform im Portfolio und direkt so groß, das ist eher unüblich für mich und die Gründe hierfür sind aber schnell gefunden. Zum einen ließ sich die ohnehin schon nette Rendite in den letzten Monaten durch Cashback-Aktionen, die heute erstmal noch den größten Teil meiner Einnahmen ausmachen. Das klang alles ein bisschen nach Ländermarket, jedoch haben wir es bei Nectaro mit einer in Lettland regulierten P2P-Plattform zu tun, was mir schon vom Start weg ein bisschen mehr Vertrauen gab. Zum anderen bewege ich mich bei meinem Zinseinkommen aus P2P-Krediten auf die 40.000 Euro im Jahr zu und kann hier und da mal solche Risiken eingehen, ohne dass diese im Fall der Fälle mein Portfolio wirklich schädigen. Das solltest du als Leser auch immer im Hinterkopf behalten, wenn du solche Transaktionen von mir siehst. Letztlich steckt Nectaro noch in den Kinderschuhen und abseits der Cashback-Kampagnen habe ich erstmal nicht vor, dass die Plattform bei dieser Größe bleiben wird, denn lediglich 2.000 bis 3.000 Euro des aktuellen Portfoliostandes sind Kapital, was ich beabsichtige, längerfristig dort liegen zu lassen. Der Rest ist in Anführungsstrichen Cashback-Kapital, welches wieder zurücklaufen wird und anderweitig verplant ist. Bei guter Führung werde ich die Plattform aber ebenfalls sukzessive parallel weiter mit aufbauen. Als nächstes kommt nun InRento mit 2,61% in meinem Portfolio und die haben im letzten Quartal die 10.000 Euro überschritten auf jetzt 10.400 Euro circa, was einer Steigerung von 21,55% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und die litauische Immobilienplattform, die ist weiterhin absolute Weltklasse, was die Performance angeht. Und ich glaube, ich war noch nie auf einer Immobilienplattform investiert, die so rund lief wie in Rento. Es gab hier und da mal kleinere technische Probleme, aber ich habe noch nie einen Ausfall gesehen. Nicht nur das, es gab noch nicht einmal eine Verspätung. Kein Wunder also, dass die Plattform nun in meinem Club der Zehntausender vorgedrungen ist. Durch die etwas niedrigere Rendite benötige ich auf InRento jedoch deutlich mehr Kapital, um 100 Euro Zinsen im Monat zu bekommen. Der Zielwert für diese Plattform liegt somit momentan bei 20.000 bis 25.000 Euro. 2024 wird das sehr wahrscheinlich wohl nichts werden, aber die Plattform wird permanent und Monat für Monat weiter ausgebaut. Dann ist auf unserem Platz 14 mit Fintown ebenfalls eine weitere neue Plattform hinzugekommen und hat direkt 1,79% in meinem Portfolio inne. Die Plattform Fintown, die hatte ich schon länger auf dem Schirm und nach Thomas und meinem Interview im P2P-Café habe ich die ersten Gelder in die Hand genommen und bei Fintown investiert. Die Mittel dafür, die kommen vor allem von Ländermarket, da ich dort einiges abziehen konnte. Der Rest sind neue Gelder oder Umschichtungen von Bondora Go & Grow. Ich habe die Plattform vor allem wegen ihrem Fokus auf Mietobjekte und der Flexibilität hinzugenommen. Zum Teil kann man schon nach einem Monat aus den Projekten aussteigen, wenn notwendig. Die Plattform eignet sich somit gut, um etwas Cash zu parken. Bisher machen sie zudem einen guten Eindruck und arbeiten sehr communitynah, was in der Regel ein gutes Zeichen für die Zukunft ist. Dann haben wir Crowdpeer auf unserem Platz 15 mit 6.200 investierten Euro, 1,56% an meinem P2P-Portfolio und einer Steigerung von 40,76% im letzten Quartal. Und ähnlich wie in Rento läuft auch Crowdpeer wie ein Uhrwerk, auch wenn die vierteljährlichen Zahlungsintervalle ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, liefert die Plattform derzeit eine solide Rendite in meinem Portfolio. Mit ein Grund dafür dürften die Bonusaktionen sein, die ich mitgemacht habe. Zudem habe ich anfangs regelmäßig Kredite mit Abschlag auf dem Zweitmarkt gekauft. Aktuell ist mein Plan für die Plattform, diese ins erste Loyalty-Level zu bringen und danach schauen wir mal weiter. Ich spielte sogar kurzfristig mit dem Gedanken, nervige und zeitraubende Plattformen wie Income Marketplace oder seit neuestem auch Esketit aufzulösen und die Gelder vollständig in Crowdpeer zu transferieren. Crowdpeer ist nämlich sehr viel einfacher und stressfreier zu managen und die Kredite laufen ja auch einige Zeit, sodass man erstmal seine Ruhe hat. Auf Platz 16 gibt's wieder einen Neueinsteiger, den ich allerdings schon länger im Portfolio habe, nämlich Axia Funder. 4.600 Pfund habe ich hier auf der Plattform investiert, was glaube ich aktuell ca. 5.100 bis 5.200 Euro entspricht. Axia Funder hat also den Aufstieg in mein offizielles Portfolio geschafft und ist damit die erste britische Plattform in meinem Portfolio. Das bringt ebenfalls mit sich, dass die Plattform nicht in Euro, sondern wie gerade erwähnt in britischen Pfund geführt wird. Ich sehe darin jedoch kein Problem. Das britische Pfund ist in der Regel eine stabile Währung und zudem eine meiner favorisierten, in der ich auch viele andere Investments bereits habe. Im letzten Quartal habe ich drei weitere Fälle finanziert bzw. Pools von Fällen und die Renditeerwartung dabei ist recht hoch und geht bis über 20%. Von meinen bisherigen Fällen wurde lediglich einer bisher zu 40% abgearbeitet. Die Laufzeit ist auf ca. 2 Jahre angelegt. Das Minimalinvestment von rund 1.000 Pfund pro Fall, das mag hochklingen, jedoch bin ich mit meinen 5 Fallpools auf über 300 einzelne Klagen diversifiziert. Ich halte das Risiko also für absolut vertretbar. Das Update zu meinem ältesten Fall, der sich schon in der Rückzahlung befindet, war jedoch nicht so gut wie anfangs angenommen. Er kommt langsam an seine Laufzeitgrenze und Axia Funder will diesen auf Kosten der Performance beenden. Die Renditeerwartung des Falls ist daher nur noch bei 15%. Auf Platz 17 kommt dann Monifit Smart Saver. Hier habe ich knapp 4.500 Euro immer noch investiert und die Steigerung im letzten Quartal lag bei 1,8%, die lediglich aus Zinsen bestand. Ja, ich hatte ja im letzten Bericht in Aussicht gestellt, einige Bondora-Gelder zu Monifit Smart Saver zu schieben, habe jedoch auch im ersten Quartal die Plattform nicht weiter aufgestockt. Auch wenn mir das Produkt ehrlicherweise wirklich gut gefällt. Aber ich möchte, dass das Mutterunternehmen CreditStar erst seine Pending Payments auf Ländermarket abzahlt, beziehungsweise man deutliche Fortschritte sieht, bevor ich weitere Gelder hier reinstecken würde. Im ersten Quartal hat es in dieser Hinsicht tatsächlich bereits ganz gute Bewegungen gegeben. Ansonsten ist Smart Saver weiterhin eine ähnliche Blackbox wie auch Bondora, was das Portfolio angeht, mit dem großen Unterschied, dass eben im Hintergrund das Unternehmen mit der schlechtesten Reputation der Branche steht. Solange es CreditStar aber rein von den Zahlen her einigermaßen gut geht, denke ich nicht, dass wir hier irgendwelche Probleme auf Monifit Smart Saver sehen werden. Jedoch habe ich angefangen, das neue Produkt zu nutzen, die sogenannten Vaults. Ich habe ohnehin nicht vor, das Geld hier abzuziehen, also nutze ich diese, um meine Zinsen auch hier Richtung 10% zu treiben, damit sich das Risiko ein bisschen mehr lohnt. Ich mache das Ganze mit einer kleinen Festgeldtreppe, dann sollten auch bald monatlich Zinsen dabei abfallen. Wie das Ganze geht, findest du ebenfalls im verlinkten Beitrag. Auf unserem vorletzten Platz 18 gibt es wieder einen Neuzugang und zwar in Demo. Hier investieren wir in ausgefallene spanische Immobilienprojekte. Und im August 2023, da habe ich mein erstes Investment auf Indemo getätigt und ich habe seitdem das Portfolio weiter aufgestockt. Und nun ist die Plattform über die 2000er Marke, ca. 2200 Euro, um genau zu sein, gerutscht, womit sie in meinem öffentlichen Portfolio vertreten ist. Bisher ist noch kein einziger Cent zurückgeflossen. Die Fälle sind jedoch auch alle auf ungefähr 24 Monate ausgelegt. Man muss hier also etwas mehr Geduld mitbringen als gewöhnlich. Ähnliches Thema wie bei Axia Funder. Ich habe mir jedoch sagen lassen, dass einige Projekte kurz vor dem Abschluss stehen. Das macht die Plattform ein bisschen unspektakulär gegenüber anderen Plattformen, wo quasi täglich irgendwas passiert. Der Spaß wird aber sicher mit der Rendite kommen, sofern sie denn dann irgendwann kommt. Zudem hat die Plattform noch einige Hausaufgaben im Bereich Investoreninterface zu erledigen. Bis heute gibt es beispielsweise keinerlei Portfolioübersicht, wie wir es von so ziemlich jeder anderen Plattform kennen. Das heißt also, es fällt sehr, sehr schwer zu sehen, okay, wo ist man überhaupt investiert, wie ist die Performance meines Portfolios etc. Die Entwicklung dieses Investments, die braucht in jedem Fall noch einiges an Zeit. Und unser letzter Platz bei den aktiven Plattformen, das ist Heavy Finance, auch ein Neuzugang. Und das wird wahrscheinlich sogar der letzte schon für das restliche Jahr 2024 sein. Auch diese Plattform hatte ich schon von Beginn an auf dem Schirm. Jedoch gab ich damals Lande den Vorzug, auch weil ich sie besucht habe und gemeint habe, ich habe hier einen besseren Überblick. Nun aber ist auch die Zeit von Heavy Finance gekommen. Schaut man auf die Historie der beiden, dann hat sich Heavy Finance etwas ruhiger entwickelt und sie haben wesentlich weniger mit ihrer IT zu kämpfen. Von Beginn an habe ich sie als sehr professionell, wenn auch als etwas aggressiver als Lande empfunden, was die Kreditvergabe angeht. Das sieht man auch schön beim Vergleich der Ausfallraten. Was direkt auffällt, ist die Tatsache, dass die Kredite sehr lange brauchen, um anzulaufen, teilweise Wochen. Ansonsten kommen die ersten Zinsen nun rein und ich bin gespannt, wie das erste Vollquartal nun laufen wird. Gut, kommen wir nun noch zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen haben bzw. verlassen werden. Das sind noch lediglich 4 Plattformen, wovon allerdings nur noch 2 wirklich abgearbeitet werden müssen. Auch hier beginnen wir mit der größten und enden mit der kleinsten Position. Zunächst haben wir hier Ländermarket, wo noch ca. 2.800 Euro liegen und hier ging es 61,48% runter im letzten Quartal. Ja, und der Grund, warum ich hier aufhöre zu investieren, ist, dass es hier eigentlich nur noch Kredite von Creditstar gibt und die möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt im Portfolio haben. Und wie ihr wisst, war ja Ländermarket nie als langfristige Position in meinem P2P-Portfolio geplant und die Cashback-Aktionen und die hohen Zinsen, die haben mich, wie wahrscheinlich auch viele von euch, getrieben, hiermit für ein privates Sparprojekt einen kleinen Zwischenspurt hinzulegen. Abgesehen von einem Anteil an Creditstar-Krediten, die noch laufen, hat das auch ganz gut funktioniert und meine aktuelle Rendite liegt um die 20%. Von den Pending Payments war ich zwar auch betroffen, jedoch hatte ich nie mein ganzes Geld in Creditstar-Krediten investiert, daher traf mich das Thema eigentlich nicht so besonders oder nicht so wie viele von euch wahrscheinlich und ich konnte die Plattform recht schnell zurückfahren. Auch wenn ich bei Ländermarket von keinem Kapitalverlust ausgehe, möchte ich den intransparenten Umgang mit den Pending Payments von Creditstar vorerst nicht weiter mit meinem eigenen Geld unterstützen. Das hat sich vor allem im letzten Monat etwas gebessert, aber immer noch weit weg von dem, was wir beispielsweise von Mint aus gewohnt sind. Wenn die Plattform irgendwann wieder externe Kreditgeber listet, das Team gelernt hat, wie man mit Privatinvestoren umzugehen hat, dann kehre ich vielleicht noch einmal zurück. Bis dahin schaue ich mir das Thema eher von der Seitenlinie an und warte auf meine restlichen Rückzahlungen und schiebe diese zu Fintown, meinem Ersatz für Ländermarket. Ich gehe von einer kompletten Beendigung des Investments im Frühjahr oder Mitte 2025 aus. Dann haben wir Bullride. Hier ging es im letzten Quartal 10,8% nach unten. Bei Bullride ist im März die neue Saison gestartet, etwas früher als im letzten Jahr, was am Ende gut für die Gesamtabrechnung sein kann. Das Portfolio hat heute noch einen Wert von ca. 1.000 Euro, womit nun die Hälfte der Lebenszeit meiner Scooter vorbei ist. Und wie in der letzten Mail vom Unternehmen angekündigt, wurden meine Scooter nach Finnland transferiert, wo sie nun mit fast 1.000 anderen seit Mitte März wieder täglich fahren. Die Kommunikationspolitik des Unternehmens hat sich abgesehen von der Jahresabschlussmail jedoch nicht groß geändert und hatte die direkte Kommunikation zu kleineren Investoren im Grunde komplett eingestellt. Die letzte Nachricht der Unternehmensführung im Telegram-Chat, die stammte aus dem Quartal 4 2023, also ist schon ein bisschen her. Jedoch gab es jetzt zuletzt einen Lichtblick und mit Saisonstart herrschte auch im Telegram-Chat auch von Unternehmensseite wieder mehr Aktivität. Vielleicht hatte man sich ja nur kurz zum Schlafen gelegt, aber auf jeden Fall gut, dass man die Investoren hier nicht komplett vergessen hat. Der dritte von 4 Auszahlern, das ist Swapper, minus 52,68% ging es hier jetzt nach unten auf nur noch ca. 200 Euro, die noch auf der Plattform rumliegen. Noch immer sind Gelder offen, welche zigfach verlängert wurden. Das zeigt auch mal wieder schön, wieso man niemals mit Geld auf P2P-Plattformen hantieren sollte, welches man zu Zeitpunkt X definitiv wieder benötigt. Das ist ein allgemein sichtbarer Fehler, besonders bei Anfängern, die sich dann danach tierisch aufregen und den Plattformen mit Anwälten drohen. Man muss verstehen, dass Zahlungspläne von P2P-Plattformen allenfalls Richtlinien sind, weil man sie niemals als gegeben ansehen sollte. Manche Plattformen machen das transparent, aber die meisten eher nicht. Mir persönlich war das seit jeher egal, da ich nie pünktlich mit den Geldern rechne, daher ist auch der verzögerte Abbau bei Swarper kein Problem. Und dann haben wir als letztes noch Evo Estate. Hier ging es 100% nach unten auf jetzt nur noch 0 Euro. Im letzten Quartal konnte ich also auch die restlichen Projekte über den Zweitmarkt abstoßen und den Plattformabbau damit erfolgreich abschließen. Nach Abzug aller Verluste durch Zweitmarktverkäufe bleibt am Ende eine Rendite von plus 6,88% und ein Gewinn von 791,39 € stehen. Die Rendite hätte durchaus höher sein können, hätte ich keine Zweitmarktverkäufe getätigt. Ich bevorzuge jedoch bei Plattformen, die ich eh nicht mehr bewirtschafte bzw. die ohnehin abgeschaltet werden, einen schnellen Ausstieg und die Fokussierung auf andere Plattformen. Evo Estate erschien damit heute zum letzten Mal im Quartalsbericht. Ja, ich denke, das erste Quartal des Jahres hätte wohl kaum besser laufen können. Das gilt nicht nur für die P2P-Kredite, sondern auch für das gesamte Portfolio. Besonders der Fokus, meine Ausschüttung im Gesamten zu erhöhen, hat im ersten Quartal klar Früchte getragen. So konnte ich diese gegenüber dem Vorjahresquartal um ungefähr 25% erhöhen, was wirklich enorm ist. Auch, dass ich das erste Mal die 3.000 Euro pro Monat aus P2P-Krediten sehen konnte, spornt mich weiter an, diese Anlageklasse zu optimieren und in der Breite auszurollen. Mit den bereits vorhandenen Auszahlern und den neu hinzugekommenen Plattformen habe ich damit für den Rest des Jahres eine gute Basis geschaffen, um das Portfolio weiter aufwärts zu entwickeln. Wo es nicht weiter aufwärts gehen wird, das ist wahrscheinlich der Aktienmarkt. Ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Quartal auch mal wieder negative Vorzeichen sehen werden, obwohl ich natürlich nichts dagegen hätte, wenn dieser weiter nach oben geht und ich mich hier irre. Mal schauen, ob ich hier recht behalte. Schreib du mir jetzt gerne in die Kommentare, wie dein erstes Quartal war und was du vom nächsten erwartest.